SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Wir haben uns monatelang über das sogenannte Heizungsgesetz der Ampelregierung damals ausgelassen. Gestern hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Überarbeitung dieses Gesetzes vorgestellt. Demnach sollen Gas- und Ölheizungen auch nach dem Jahr 2045 weiter eingebaut werden dürfen. Eigentlich wollte Deutschland zu diesem Zeitpunkt klimaneutral sein. Aus Berlin, Nicole Markwald.
Der neue Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium für das Gebäudemodernisierungsgesetz sieht keine Verbote mehr vor. Es fehlen aber auch klare Aussagen zum Abschied von fossilen Brennstoffen. Das Gesetz soll technologieoffener, flexibler, praxistauglicher und einfacher werden, heißt es in dem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Weiterhin geplant bleibt die sogenannte Biotreppe. Sie sieht die Einführung von einer Mindestquote von Grüngas und Grünheizöl vor. Dieser nachhaltige Anteil soll dann stufenweise heraufgesetzt werden. Von 10% ab 2029 bis 60% im Jahr 2040. Kritik kommt von den Grünen. Sie werfen Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, vor, die Abhängigkeit von Öl und Gas zu befördern. Die AfD dagegen kritisiert das Festhalten an Vorgaben für umweltfreundlichere Kraftstoffe. Der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums muss nun mit anderen Ministerien abgestimmt werden. Danach beschäftigt sich der Bundestag damit.
Das sogenannte Heizungsgesetz ist ein Vermächtnis der Ampelkoalition. Die aktuelle schwarz-rote Bundesregierung hat genau vor einem Jahr ihre gemeinsame Arbeit begonnen und muss immer noch einige andere Altlasten ihrer Vorgängerregierung verwalten. Als Friedrich Merz damals zum Kanzler gewählt wurde, hat Bundespräsident Steinmeier die Erwartungshaltung ganz gut zusammengefasst.
Die politische Verantwortung, die Sie übernehmen, ist groß. Es ist im Interesse unseres Landes, dass Sie Erfolg haben.
Ja, das hat natürlich einigen Druck ausgelöst. Die neue Koalition war zum Erfolg verdammt, könnte man sagen. Allerdings war das zu Beginn gar nicht so einfach, wie CSU-Chef Markus Söder beschrieb.
Ist es eine Liebesheirat? Trotz einer neuen Dudes-Männer-Freundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, das ganz zärtlich entwickelt hat. Ich bleibe da bei meinem Sie zunächst mal. Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz.
Ja, ganz normale Söder-Rhetorik. Aber diese Zwangsliebe macht bis heute Probleme. Es fühlt sich wie Sand im Getriebe der schwarz-roten Koalition an. Und das ist mittlerweile so offensichtlich, dass es sogar schon Stimmen gibt, die ein Ende des Regierungsbündnisses heraufbeschwören oder sogar fordern. Der Bundeskanzler ist da aber klar, er will das Bündnis bis zum Ende der Legislaturperiode in 3 Jahren fortsetzen. Das hat er gestern bei einem Treffen des CDU-Wirtschaftsrates gesagt. Einzelheiten von Thomas Bertsch.
Merz sagte wörtlich, wir wollen und wir müssen mit dieser Koalition, die wir jetzt haben, erfolgreich sein. Eine Minderheitsregierung sei für ihn keine Option. Er werde diese nicht eingehen und auch nicht auslösen. Neuwahlen schloss Merz ebenfalls aus, denn dadurch wäre Deutschland wochenlang nur eingeschränkt handlungsfähig. Die schwarz-rote Bundesregierung ist heute genau 1 Jahr im Amt. Wie gewohnt will Merz am Vormittag die Kabinettssitzung im Kanzleramt leiten. In aktuellen Umfragen haben Union und SPD keine Mehrheit mehr.
Im Bundestag und im Kanzleramt also Business as usual heute. Aber im restlichen Regierungsviertel wird heute dennoch das erste Jahr gefeiert. Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth fragt sich aber, ist das nicht ein bisschen zu früh für so viel Euphorie?
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
1 Jahr Kanzler Merz, 1 Jahr Vizekanzler Klingbeil, 1 Jahr Bundesdigitalministerium. CDU, CSU und SPD klopfen sich heute gegenseitig auf die Schultern, als sei schon das bloße Nebeneinanderregieren ein riesiger Erfolg. Erinnern wir uns mal zurück. Hat etwa Angela Merkel mit ihren Koalitionen nach 12 Monaten schon große Partys gefeiert? Oder Gerhard Schröder? Eher nicht. Regieren war damals der Normalzustand und kein Ausdauersport. Heute wirkt es dagegen so, als sei das erste Jahr schon die eigentliche Bewährungsprobe. Wir werden wohl so tolle Sätze hören wie, man habe gemeinsame Lösungen erarbeitet, Vertrauen aufgebaut und durchgehalten. Durchgehalten, als wäre Schwarz-Rot ein altes Campingzelt, das im Dauerregen fast zusammenklappt und nicht die Regierung eines der stabilsten Länder in Europa. Auf aktuelle Umfragewerte schauen Merz und seine Minister heute eher nicht. Sie wollen uns 1 Jahr Zusammenhalt als Erfolgsgeschichte erzählen, das Nicht-Scheitern als Triumph verkaufen. Oder anders gesagt, selbst 1 Jahr durchhalten ist heute schon etwas ganz, ganz Großes.
Gedanken von Oliver Neuroth aus Berlin. Die USA wollen ihre Initiative für eine sichere Schifffahrt in der Straße von Hormuz, der sogenannte Project Freedom, vorübergehend aussetzen. Das hat Präsident Trump angekündigt. Demnach soll während des Stopps geprüft werden, ob die USA und der Iran ein Abkommen abschließen können. Einzelheiten von unserer Washington-Korrespondentin Anne Schneider.
Offiziell heißt es, es gebe Fortschritte bei Gesprächen. Man wolle einen möglichen Deal mit dem Iran nicht gefährden. Inoffiziell bzw. faktisch sieht es so aus, die Eskorte hat innerhalb weniger Stunden zu militärischen Zwischenfällen geführt, nämlich Angriffen mit Drohnen und Raketen auf US-Schiffe. Das bedeutet, dieses Project Freedom war einfach nicht stabil durchführbar, ohne das Risiko eines offenen Krieges wieder deutlich zu erhöhen. Das heißt, diese Pause ist sehr wahrscheinlich weniger eine freiwillige Geste, sondern mehr ein notwendiger Rückzug aus einer hochriskanten Operation, die eben sehr schnell außer Kontrolle geraten konnte.
Das von Hantavirus-Fällen betroffene Kreuzfahrtschiff darf in einem Hafen der Kanarischen Inseln einlaufen. Das hat Spanien in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation erlaubt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Christine Beid berichtet.
Das niederländische Kreuzfahrtschiff ankert zurzeit mit knapp 150 Menschen an Bord vor Kap Verde, einem kleinen Inselstaat vor Westafrika. Die Kanaren seien laut WHO der nächstgelegene Ort mit den notwendigen medizinischen Kapazitäten, hieß es vom spanischen Gesundheitsministerium. Das Schiff könne dort in 3 bis 4 Tagen eintreffen. Dann sollen die Menschen an Bord untersucht und in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. Bisher sind 3 Passagiere gestorben, darunter eine Person aus Deutschland. Die WHO geht zurzeit von insgesamt 7 Erkrankungsfällen aus.
Seit gestern Abend gab es im Internet erhebliche Probleme. Grund ist offenbar ein Fehler bei der Registrierungsstelle für deutsche DE-Webseiten, DENIC. Sie sitzt in Frankfurt. Informationen von Andreas Gerlach.
DENIC sorgt dafür, dass nach der Eingabe der Webadresse die richtige Seite aufgerufen wird. Dazu setzt sie die Adresse in eine Ziffernfolge um, die die Adresse des Webauftritts im Internet ist. Zum Beispiel hessenschau.de in 34 111 50 29 oder tagesschau.de in 34 110 152 241. Bei dieser Umsetzung gibt es seit Stunden Probleme. Webseiten können nicht erreicht werden. DENIC schreibt, nach der Ursache für das Problem werde gesucht. Betroffen seien aber alle Seiten, die mit einem bestimmten Sicherheitsprotokoll versehen sind.
Der Schweizer Zoll warnt vor gefälschten Goldbarren. In Zürich haben Zollbeamte eine größere Menge in einer Warensendung aus China entdeckt. SWR-Reporterin Petra Jehle berichtet.
Die falschen Goldbarren wurden bei einer Kontrolle von internationalen Paketsendungen in Zürich entdeckt. Sie waren an 2 Privatpersonen adressiert. Insgesamt fanden die Zöllner 33 angebliche Goldbarren. Sie waren online auf chinesischen Plattformen bestellt worden, so der Zoll. Laut Ausschrift waren sie angeblich aus 24 Karat reinem Feingold. Tatsächlich stellte sich jedoch heraus, dass es sich um mit Gold überzogenes, zusammengeschmolzenes, wertloses Metall handelte. Weil die Einfuhr und das Bestellen der gefälschten Produkte in der Schweiz verboten ist, wurden die falschen Goldbarren beschlagnahmt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken heute, örtlich auch Schauer und Gewitter. Der Tag beginnt auch mit Nebel, der verzieht sich aber dann 13 bis 21 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Urlaub in der Natur, die Schuhe geschnürt, den Rucksack aufgesetzt und los. Diese Form des Urlaubs wird immer beliebter. In unserer Serie Trekking, Hiking, Camping, Hauptsache draußen, schauen wir uns die Faszination für den Urlaub in der Natur genauer an. Was gibt es da draußen nicht alles zu entdecken? Die Mittelgebirge vor der Haustür, die Alpen, viel Natur und das, obwohl Europa so dicht besiedelt ist. Allerdings, nicht überall ist alles erlaubt. Auch in Ländern wie Schweden, wo das Draußensein ein wichtiger Teil der Alltagskultur ist und man stolz auf das Jedermannsrecht ist. Was man dabei darf und was man lieber lassen sollte, hat sich Christian Stichler in Stockholm angeschaut.
My name is Jonas. I love to spend time in the nature.
Mit Videoclips wie diesen erklärt die schwedische Tourismusbehörde, wie frei man sich im Land der Wälder und Seen wirklich bewegen kann. Die rechtliche Grundlage dafür ist das sogenannte Allemannsrecht, also das Jedermannsrecht. Ein Recht, das weit in die schwedische Vergangenheit zurückreicht. Sanja Kurosovic von der schwedischen Naturschutzbehörde erklärt es in dem Video ganz einfach.
Simply put, you can say that allemansrätten means that everyone is welcome to enjoy the Swedish nature, but you have to do it responsibly.
Jeder ist in Schweden eingeladen, die Natur zu genießen, aber bitte mit Verantwortung. Los geht es mit dem Übernachten. Bivakieren oder Zelten ist praktisch überall erlaubt, zumindest für eine Nacht. Aber auch da gibt es eine Regel.
It's all about keeping distance, okay. So you don't disturb the people that live there.
Es dreht sich alles um den richtigen Abstand. Den gilt es einzuhalten zu Grundstücken, Gärten oder Weideflächen. Direkt vor einem roten Häuschen im Wald sein Zelt aufschlagen? Lieber nicht. Oder nur, wenn man vorher fragt. Und dann geht es an die Schätze der Natur, wie Sanja ihrem Kollegen Jonas erklärt.
Picking flowers, mushrooms and berries.
Yes, it's allowed, but you have to make sure that they are not protected.
Beeren, Pilze und Blumen pflücken? Alles erlaubt. Allerdings muss man sich vorher informieren, welche Arten geschützt sind. Übrigens, Fischen oder Jagen ist ausdrücklich nicht Teil des Jedermannsrechts. Dafür braucht man auch in Schweden eine Angelkarte oder eine Jagdlizenz. Und wenn es abends vor dem Zelt kühl wird, dann ist auch Feuermachen erlaubt, vorausgesetzt, die Waldbrandgefahr ist nicht so groß. Beim Holzsammeln muss man jedoch aufpassen.
Now we can build a fire. This is dead and on the ground.
We are actually not allowed to pick this large tree.
Auch wenn ein Baum quer im Wald liegt, darf man an ihm nicht einfach Äste absägen. Beim Holzsammeln zum Feuermachen ist nur erlaubt, das zu nehmen, was auf dem Boden liegt. Und campen im Wohnmobil? Einfach mal so von der Straße abfahren? Leider ein Mythos.
I'm not going to drive in the terrain. I'm just going to park outside the road.
That's the thing. It's not allowed to drive off-road or to park off-road.
Mit dem Camper ein Stück in den Wald, das machen zwar viele, erlaubt ist es nicht. Autos müssen immer auf der Straße bleiben. Übernachten ist grundsätzlich nur auf Rastplätzen erlaubt. Aber zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Pferd darf man in Schweden fast überall hin, um sein eigenes Stück Natur zu finden.
In Sweden you will always be able to find your own favorite piece of nature.
Tja, auch in anderen Teilen Europas gilt, für das große Draußenabenteuer gibt es ein paar Regeln. Wir haben unsere Korrespondenten in Österreich und Italien gefragt, worauf es bei ihnen ankommt.
Italien ist schon allein klimatisch ein Paradies für Outdoor-Fans, aber nicht alles ist erlaubt. Wildcampen ist grundsätzlich verboten, eine landesweite Regelung gibt es aber nicht. Die Regionen, teilweise auch die einzelnen Nationalparks, können selbst entscheiden, was gilt. Herauszufinden, wie das wo gehandhabt wird, ist schwierig. Venedig zum Beispiel verbietet wildes Campen, offenbar grundsätzlich. Woanders sind temporäre Biwaks erlaubt, also am Abend Zelt aufbauen, am Morgen wieder abbauen, keine Tische, keine Stühle verwenden und vor allem keine Spuren hinterlassen. Beim Wandern gelten in Nationalparks strenge Vorschriften. Wege nicht verlassen, kein offenes Feuer, kein Grillen. Und seit diesem Jahr dürfen Wanderer auch keine Messer mit einer Klinge über 5 cm mitführen. Die sind auch bei einem kleinen Brotzeitmesser schnell erreicht. Auch beim Reisen mit Wohnmobilen oder Campingbussen ist Vorsicht geboten. Übernachten am Straßenrand ist an touristisch stark frequentierten Orten verboten oder nur erlaubt, wenn es nicht als Camping gilt, also ohne ausgefahrene Markise oder Campingmöbel. Auf dem Land kann man aber auch die Besitzer fragen, ob man auf dem Grund stehen oder übernachten kann. Wenn die es erlauben, dann ist alles gut. Aus Rom, Martin Zöller.
Österreich erlebt derzeit einen echten Campingboom. 2025 war das fünfte Rekordjahr in Folge. Es gab fast 9 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen. Das ist ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Generell geht es seit der Pandemie ziemlich steil nach oben. Camping ist so beliebt wie nie zuvor. Und die Hotspots wie Kärnten oder das Salzkammergut, die stoßen in der Hochsaison bereits vereinzelt an ihre Grenzen. Ein Campingplatz, der sollte es zum Übernachten aber schon sein, wenn man Ärger mit dem Gesetz vermeiden will. Wildcampen ist fast überall in Österreich verboten. Eine Grauzone bzw. eine Ausnahme kann es sein, wenn ungeplant so eine Notschlafstelle in der Wildnis aufgebaut wird. Zum Beispiel, wenn man sich beim Wandern verlaufen hat oder die Müdigkeit beim Fahren im Wohnmobil zu groß wird, um den nächsten Campingplatz noch sicher zu erreichen. Dafür ist beim Thema Wandern, Picknicken und Grillen alles ziemlich eindeutig. Auf den gekennzeichneten Flächen und Wegen, da geht es klar. Abseits davon ist es verboten. Aus Wien, David Freches.
Trekking, Hiking, Camping. Hauptsache draußen. Morgen fragen wir in unserer Serie eine Tourismusforscherin, warum es immer mehr Menschen im Urlaub nach draußen zieht.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In einer Woche soll Cem Özdemir als zweiter grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg vereidigt werden. Sein geplantes grün-schwarzes Bündnis stellt heute in Stuttgart den Koalitionsvertrag vor. Die Grundlage für das gemeinsame Regieren. Knut Bauer.
In ihrem 48 Punkte umfassenden Sondierungspapier hatten Grüne und CDU bereits konkrete Punkte festgehalten, die sich nun auch im Koalitionsvertrag wiederfinden dürften. Etwa ein verpflichtendes, kostenloses letztes Kindergartenjahr, ein Festhalten an den Klimazielen und Entlastungen von Familien bei der Grunderwerbsteuer. Auch die Aufteilung der Ministerien ist bereits geklärt, Personalien sind allerdings noch offen. Auf Parteitagen wollen Grüne und CDU den Koalitionsvertrag am kommenden Samstag von ihren Mitgliedern bestätigen lassen.
In Rheinland-Pfalz ist man bei der Regierungsbildung schon einen kleinen Schritt weiter. Der rund 100 Seiten lange Koalitionsvertrag wurde da schon letzte Woche vorgestellt. Heute wird nur noch von CDU und SPD unterschrieben. Petra Wagner.
Der Koalitionsvertrag trägt die Überschrift Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz. Für die CDU unterzeichnet ihn unter anderem der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder, für die SPD neben anderen noch Ministerpräsident Alexander Schweizer. Gut 3 Wochen hatten die beiden Parteien streng geheim den Vertrag ausgehandelt. Welche Ministerien welche Partei übernimmt, steht bereits fest. Wer künftig Minister oder Ministerin wird, ist aber noch offen.
Politisch brisanter als diese Unterzeichnung des Koalitionsvertrags ist heute, was bei einer Sondersitzung im Alten Landtag passiert. Dabei soll abschließend eine Verfassungsänderung beschlossen werden. Konkret geht es um die Regeln für Untersuchungsausschüsse. Aus der Redaktion Landespolitik Christian Bodgereit.
Bisher reicht 1/5 der Abgeordneten, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Künftig soll das erst ab 1/4 der Abgeordneten möglich sein. Hintergrund für die Initiative von SPD, CDU und Grünen ist das Erstarken der AfD. Bliebe es bei der bisherigen Regelung, könnte sie im künftigen Landtag im Alleingang Untersuchungsausschüsse einsetzen. Die anderen Parteien befürchten, dass die AfD diese Möglichkeit missbrauchen würde. Die AfD wehrt sich gegen die Verfassungsänderung und hat eine Klage dagegen angekündigt. Die nun in Rheinland-Pfalz angestrebte Regelung für das Einsetzen von U-Ausschüssen gilt in fast der Hälfte der Bundesländer und im Bund.
In Stuttgart müssen sich von heute an 2 Justizmitarbeiter vor Gericht verantworten. Einem Wachtmeister und einer Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft wird vorgeworfen, vertrauliche Daten an Dritte weitergegeben zu haben. Dafür sollen sie Geld und Schmuck erhalten haben. Fabian Ziehe mit den Einzelheiten.
Der Fall hatte für bundesweites Aufsehen und Debatten bis hin zum Landtag gesorgt. Angeklagt hat die Stuttgarter Justizbediensteten die Staatsanwaltschaft Heilbronn aus Gründen der Unabhängigkeit und Neutralität. Mit den beiden vor Gericht stehen auch ihre mutmaßlichen Auftraggeber. Diese beiden sollen zudem in Verbindung stehen mit einem Mordversuch letztes Jahr in Tamm im Kreis Ludwigsburg. Auch ein mutmaßlicher Kurier ist angeklagt. Bis Anfang Juli sind 9 weitere Verhandlungstage angesetzt.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute zu einem 2-tägigen Besuch nach Schweden und Finnland. Erster Stopp ist die schwedische Hauptstadt Stockholm.
Die Reise steht ganz im Zeichen der Sicherheitspolitik. In der aktuellen geopolitischen Lage will Steinmeier ein Zeichen der Geschlossenheit mit den beiden jüngsten NATO-Mitgliedern senden. Außerdem informiert er sich über die Sicherheitsmodelle von Schweden und Finnland. Beide seien Vorbilder für die Verteidigungsbereitschaft der gesamten Gesellschaft, so das Bundespräsidialamt. In Stockholm trifft Steinmeier zunächst Ministerpräsident Ulf Kristersson. Anschließend wird er gemeinsam mit seiner Frau von König Karl dem 16. Gustav und Königin Silvia zum Mittagessen empfangen. Am Nachmittag besucht der Bundespräsident den unterirdischen Marinestützpunkt Muskö und spricht mit schwedischen Soldaten. Am späten Abend geht es weiter nach Helsinki. Dort stehen morgen politische Gespräche und der Besuch einer Zivilschutzanlage auf dem Programm.
Aus Stockholm war das Jana Sinram. Heute am späten Abend entscheidet sich, ob der FC Bayern München erstmals seit 6 Jahren wieder das Finale der Fußball Champions League erreicht. Beim Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain setzt Bayern-Trainer Vincent Kompany auch auf die Unterstützung des Heimpublikums.
Jetzt stehen wir hier und wir haben schon so viele Wahnsinnsmomente erlebt und ich glaube, die Fans glauben deswegen auch, dass diese Mannschaft das schafft. Und gemeinsam wollen wir dieses Moment einfach unvergesslich machen.
Das Champions League-Finale ist am 30. Mai dann in Budapest. Seit gestern Abend steht der FC Arsenal als erster Finalist fest und zwar nach einem 1:0 gegen Atletico Madrid.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.